Guten Morgen. Kennt ihr das? Man tut etwas, das keine besondere Aufmerksamkeit erfordert und es dauert nicht lange. Da beschäftigt sich der Kopf von selbst. Zumindest, wenn man dabei gerade keinen Podcast auf den Ohren hat. Mein Kopf fängt dann an zu rechnen. Beim Kochen, wenn ich gerade eine Karotte würfle, rechnet ein Hintergrundprozess in meinem Kopf aus, was das Gericht pro Person kostet. Ist ganz motivierend, weil dann vergleicht man es mit Restaurantpreisen und denkt sich, super, wieder Geld gespart. Im Arbeitsalltag, wenn sich gerade mal wieder 2-3 Teilnehmer in einem 20-köpfigen Meeting in einer 10-minütigen Diskussion verloren haben, überschlage ich, was das mit Stundensätzen multipliziert bedeutet. Vor ein paar Tagen war ich bei der Vortragsvorbereitung und starrte so geistesabwesend durch den Bildschirm hindurch. Was hat Tim geschätzt? 150 Teilnehmerinnen? Der Talk ist auf eine Stunde eingeplant. Angenommen, ihr seid doch bestimmt alle externe Experten, habt so um die 100 Euro Stundensatz pro Person, dann lässt es sich leicht rechnen. 150 mal 100, diesen Wert halt also dieser Vortragsslot, 15.000 Euro. Hypothetisch. Habt den Laptop erstmal zugeklappt. Diese Zahl ist nicht sonderlich aussagekräftig, aber brachte mich ins Grübeln. Konzerne haben Budgets, die werden irgendwann festgelegt und solange eine Abteilung unter dem Limit bleibt, schaut niemand so genau hin, wie viele 1.000 Euro in Meetings abgesessen werden, weil zu viele Personen eingeladen wurden oder nicht strikt genug moderiert wird. In Hobbyprojekten sind es gewaltige Sprünge von kostenlos zu 5 Euro im Monat oder 20 Euro im Monat. Ich lebe in beiden Welten. Tagsüber bin ich externer Dienstleister für ein großes Unternehmen. Am Abend, wenn die Kinder schlafen, bin ich Maintainer eines Open-Source-Projektes, wo ich mit Menschen zu tun habe, für die zum Teil kostenlos die einzige Option ist. Wo die 5 Euro für ein günstiges Webhosting schon wehtun in der Haushaltskasse. Ich denke nicht, dass kostenlos das beste Argument für den Publisher ist. Viel lieber möchte ich da auf Themen wie Freiheit und Kontrolle über Metadaten und Nutzerdaten eingehen. Das Füllhorn an Metadaten, das wir anbieten. Aber ich möchte mir und euch auch bewusst machen, dass der Preis eben doch für viele ein K.O.-Kriterium ist. Und jeder, der etwas zu sagen hat, soll das auch in Form eines Podcasts tun können. Und deshalb bin ich immer noch motiviert, diese Software weiterzuentwickeln. Und deswegen stehe ich heute hier. Ich möchte mit euch über den Podlove Podcast Publisher reden. Ja, mittlerweile bekomme ich es ganz gut hin mit den ganzen P's. Was ist das? Der Publisher ist Software, um Podcasts zu hosten. Wenn wir einmal auf den vereinfachten kreativen Prozess einer Episode schauen, ist am Anfang die Idee, gefolgt von der Aufnahme und Postproduktion. An der Stelle habt ihr eure fertige MP3-Datei bereit für die Hörerschaft. Aber wie stellt ihr diese MP3 den Menschen zur Verfügung? Darum geht es in der Publikation und das ist die wesentliche Aufgabe des Publishers. Im Kern geht es hier um die Erzeugung des RSS-Feeds. Das ist eine Datei, die öffentlich erreichbar ist und Referenzen auf die Episodendateien sowie Metadaten enthält. Das ist technisch gesehen der Podcast. Aber da es wenig Spaß macht, XML-Dateien per Hand zu schreiben, gibt es Software, die grafische Oberflächen anbietet, um Podcast-Dateien und Metadaten zu verwalten und hintenrum wird der RSS-Feed automatisch erzeugt. Und genau das ist die Aufgabe des Publishers. Außerdem gibt es noch eine Webseite für jede Episode dazu mit Webplayer und Sendungsnotizen. Es droht mit den großen Datensilos etwas in Vergessenheit zu geraten, aber es ist wirklich praktisch, Inhalte verlinken zu können. Und dazu braucht ein Podcast neben dem RSS-Feed eben auch eine Webseite. Nur auf der eigenen Webseite hat man die volle Kontrolle darüber, wie der Podcast präsentiert wird und welche Inhalte auf der Episodenseite zu finden sind. Podcatcher können nur anzeigen, was im Feed zu finden ist und auch da unterstützt nicht jeder alle Metadaten. Ich will nur sagen, Webseite ist auch wichtig. Die Software ist Open Source, das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen und sie ist frei. Hier konkret die MIT-Lizenz, das heißt, jeder kann mit der Software tun und lassen, was er mag, ohne Einschränkungen und natürlich kostenlos. Warum haben wir die Software entwickelt und wieso arbeiten wir 12 Jahre später immer noch dran? Zwei Fragen mit unterschiedlichen Antworten. Zuerst, was gab den Anstoß? Wir hatten ja nichts. Damals. 2012. Es gab konkret Podpress und PowerPress, wobei Podpress schon nicht mehr aktiv entwickelt wurde und PowerPress war und ist aus der amerikanischen Bubble und hatte einen anderen Fokus als die deutsche Community damals. Es gab kein Auphonic, kein Podigy, kein Let's Cast, kein Ultraschall, nichts gab's. Der Leidensdruck war groß. Vor allem bei einer Person in Deutschland, die mehrere Podcasts betrieb und gerüchteweise den ein oder anderen RSS-Feed per Hand im Texteditor bearbeitet hat. Denn es gab ja nichts. Der ist schuld. Wie so oft. Tim sprach mich 2011 auf dem 28C3 an, berichtete von seinem Leiden. Hoffnungsvoll von einem vielversprechenden kleinen Projekt namens Auphonic, das in Arbeit sei und die Audio-Postproduktion revolutionieren würde. Und ob ich nicht Lust hätte, den Publikationsaspekt anzupacken. Hier komme ich ins Spiel. Das Foto ist nicht ganz historisch korrekt. Es ist von 2013, dem ersten Podlove Podcaster Workshop in Berlin, dem Vorgänger der Subscribe. Wer bin ich oder genauer, wer war ich damals? Informatikstudent, begeisterter Podcast-Hörer und das Einzige, was ich mehr hatte als Zeit, war zum Glück Naivität. Ein bisschen Podcast-Episoden und MP3s verwalten. Wie aufwendig kann es schon sein, dafür eine kleine Software zu schreiben? Bum, zack, return und schon saß ich im Februar 2012 in der Metaebene. Tim hat von Indizieren zugeschlossen und wir haben das Fundament des Publishers ausgearbeitet. Hier im Übrigen ganz eindeutig zu sehen, dass es authentisch ist. Noch schön mit Instagram-Filter Vintage, das war damals ganz in. Zurück zur zweiten Frage. Wieso sind wir immer noch dabei? Einen Aspekt habe ich schon angesprochen. Ich finde es wichtig, dass es eine gute kostenlose Option gibt. Aber das ist nicht alles. Es gab zwischendurch den einen oder anderen Podcasting-Hype und die Werkzeuglandschaft sieht deutlich besser aus als damals. Auch im Publishing gibt es eine reichhaltige Bandbreite von Optionen, sowohl im Servicebereich als auch im Selbsthosting. Das zeigt schon ein Blick auf die Projekte hier auf der Subscribe. Alleine im deutschsprachigen Raum gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber auch große Akteure haben kommerzielles Potenzial im Podcasting entdeckt. Zeitweise hörte man regelmäßig vom nächsten YouTube for Podcasting, als ob das etwas sei, das dem Podcasting noch fehlt. Man sieht beim Medium Video genau, was das bedeutet. Wenn ich stattfinden will, dann muss ich auf YouTube sein und bin damit den Regeln, Algorithmen und Interessen von Google ausgeliefert. Eine große Plattform hat einige Zeit lang Aufsehen erregt, als sie reihenweise populäre Podcasts eingekauft und exklusiv auf ihre Plattform gebracht haben. Gedankenspiel. Was würde es bedeuten, wenn so eine Plattform es schafft, zur einzigen relevanten Anlaufstelle für Podcasts zu werden? Das gleiche wie bei YouTube. Verlust von Freiheit. Als Podcasterin verliere ich die Freiheit, die Inhalte zu produzieren, die mich antreiben, anstatt Inhalte für einen Algorithmus, um möglichst hoch zu ranken. Ich verliere die Gewissheit, dass meine Hörerinnen meine sind und nicht die der Plattform. Ich verliere die Gewissheit, dass ich die Kontrolle über meine Daten habe und nicht hoffen muss, dass die Plattform mich willkürlich sperrt. Ich verliere Kontrolle darüber, wer oder was Daten über meine Hörerinnen erhebt, nämlich im Idealfall niemand. Als Hörerin verliere ich die Freiheit, einen Podcatcher zu wählen, der zu meinen Hörgewohnheiten passt, sowie die höhere Qualität von Inhalten, die für mich produziert sind, nicht für einen Algorithmus. Das Erste, was so eine Plattform abschaltet, ist der RSS-Feed, denn in dieser kleinen Datei liegt die Genialität des Formats. Sie ist leicht erzeugbar, weshalb jeder zum Podcast-Hoster werden kann, und sie ist leicht lesbar, was die Vielzahl von Podcatchern ermöglicht. Und da wir bei Podlove das als wichtig, notwendig erachten, diese Freiheiten zu erhalten, bleiben wir auch weiter dran, unseren kleinen Teil zur Infrastruktur beizutragen, freies, offenes Podcasting am Leben zu halten. Podcasts haben gegenüber Video den großen Vorteil, dass sie die technischen Hürden niedrig sind. Ihr seid als Endanwender also nicht auf Serviceplattformen angewiesen. Videodateien sind riesig und Encoding ist aufwendig. Man möchte verschiedene Auflösungen anbieten und so weiter. Das ist viel schwieriger. Podcast-Audiodateien sind vergleichsweise leicht zu erzeugen und wenige Megabytes groß. Da ist selbst Hosting plausibel. Also los. Los geht's mit WordPress. Der Publisher ist ein WordPress-Plugin. Die Entscheidung dazu fiel sehr früh, denn es ist schlicht das am weitesten verbreitete CMS und die Installationshürde ist auch für Laien zu meistern. Es gibt unzählige Anleitungen und die meisten Hoster bieten eine Klicklösung an. Worauf wir in den vergangenen Monaten besonders fokussiert haben, ist die Einsteigerfreundlichkeit. Der Publisher ist ein mächtiges Werkzeug und kann auf den Blick in seiner scheinbaren Komplexität abschrecken. Darum haben wir einen Setup- und Importassistenten entwickelt, der einen wirklich leichten Einstieg ermöglicht. Die Entwicklung dieser Komponente wurde vom Prototype Fund bzw. dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. Bevor ich den Assistenten weiter zeige, muss ich darüber reden, wer wir derzeit sind. Das bin weiterhin ich, aber kein Single-Student mehr, sondern verheiratet mit zwei Kindern. An die schier unermessliche Freizeit meines Studentenlebens erinnere ich mich nur vage. Dafür konnte ich etwas von der Naivität zurücklassen, bilde ich mir zumindest ein. Zum Inventar gehören heute auch Alex, Dirk und Martin. Alex ist über den Webplayer zu Podlove gekommen, ist aber auch zunehmend im Publisher und verwandten Projekten involviert, seit wir da mehr auf Frontend-Technologien setzen. Dirk hatte mit Webentwicklung bisher gar nichts am Hut, aber wollte wohl mal was anderes sehen als C++. Mittlerweile hat er sich in viele Untiefen des Publishers eingearbeitet und wer in Software schon etwas unterwegs ist, wird wissen, sich in Fremdcode einzuarbeiten, erfordert eine gewisse Schmerztoleranz, vor allem bei über Jahre gewachsener Software. Respekt, kann ich nur sagen. Und der Martin, den haben wir gefragt, ob er nicht ein bisschen Product Owner bei uns spielen möchte, da wir zeitweise nicht sicher waren, die wenige uns verfügbare Zeit an den richtigen Stellen zu investieren. Danke euch und allen anderen, die in den vergangenen 12 Jahren etwas beigetragen haben. Jeder kleine Pull-Request hilft. So, jetzt steigen wir aber ein mit dem Assistenten. Schauen wir zuerst auf den Setup-Pfad für einen frischen Podcast. Hier werden in einem Schritt wirklich nur die absolut essentiellen Informationen abgefragt, die am Ende notwendig sind, um den Podcast erfolgreich in den Verzeichnissen einreichen zu können. Wenn man die Inhalte einträgt, sieht man rechts in einer Vorschau, wie der Podcast in einem Podcatcher aussehen könnte. Hier ging es uns wirklich um die Einfachheit. Nur die absolut notwendigen Daten sind in dieser Einrichtung notwendig. Und wir sind hier noch mal über die Erklärtexte gegangen und haben uns Feedback von Laien geholt, ob sie verstehen, was damit gemeint ist. Wir wollen, dass wirklich niemand an diesem Schritt scheitert. Ups. Und für diejenigen, die den Publisher schon kennen, das befüllt die gleichen Podcast-Einstellungen in den bekannten Seiten wie bisher. Da kann man sie auch weiterhin nachträglich jederzeit bearbeiten. Das ist kein Bildschirm, in den man später wieder hinein muss. Und nach dem Speichern ist man auch schon fertig und kann sofort die erste Episode publizieren. Wer den Publisher kennt, wird sich jetzt fragen, ob ich nicht einige Schritte vergessen habe. Assets muss man doch einrichten, ein Feed und dem Feed das Asset zuweisen. Und die Audiodateien müssen ja auch irgendwo hin. Das muss konfiguriert werden. Hier setzen wir im Einrichtungsschritt sinnvolle Standardeinstellungen, damit all das erstmal ignoriert werden kann. Als einziges Asset legen wir MP3 an. Dazu richten wir ein Feed ein. Und was die Mediendateien angeht, richten wir den Uploads ins WordPress Medienverzeichnis ein. Das heißt, man bekommt einen einfachen Upload-Button, lädt dort über den gewohnten WordPress-Dialog seine MP3 hoch und fertig. Der Dateiname wird dabei natürlich automatisch ausgefüllt, die Validierung unten zeigt einen grünen Haken und man ist fertig. Man muss auch nicht überlegen, was mit dem Slug oben gemeint ist, was häufig ein Stolperproblem war. Bei diesem Upload-Modul musste vor allem ich über meinen eigenen Schatten springen. Lang habe ich darauf beharrt, dass die Audiodateien aus technischen Gründen auf einem anderen Server liegen sollten als das WordPress-Blog, weshalb es diesen Upload-Button noch gar nicht so lange gibt und schon gar nicht als Standardeinstellung. Und das hat einen guten Grund. Podcasts haben die technische Herausforderung, dass zur Veröffentlichung einer Episode plötzlich alle Abonnenten auf einmal kommen und die Episode herunterladen wollen. Alleine das Ausliefern der Downloads kann so ein Server ganz schön beanspruchen. Und wenn dann die Webseite vom gleichen Server ausgeliefert wird wie die Downloads, ist häufig die Webseite kurzzeitig nicht erreichbar oder zumindest extrem langsam. Auch je nachdem, wie viele Abonnenten einer Podcast natürlich hat. Auch Workflows für solche Setups erfordern mehr Lernen, mehr Einarbeitungszeit. Das ist Lernarbeit, auf die man vielleicht gar keine Lust hat, wenn man einfach nur die erste Episode unter die Menschen bringen möchte. Lernarbeit, die man auch später nachholen kann, wenn es technisch erforderlich wird. Man kann jederzeit in das technisch bessere System wechseln, aber der Einstieg ist jetzt so einfach wie möglich. Was ist dieses bessere System? Das sind die Assets. Ein Kernkonzept des Publishers, das es seit der ersten Version gibt und das den Publisher prägt. Wir verfolgen die Idee, dass der Publisher möglichst viel über die Podcast-Struktur wissen soll, um gegebenenfalls auch auf Probleme hinweisen zu können. Ich habe vorhin erwähnt, dass das Setup automatisch ein MP3-Asset anlegt und dem Publisher sagt, ich erwarte, dass alle meine Episoden eine MP3-Datei enthalten. Daraus kann der Publisher selbst die öffentliche URL generieren, sodass man selbst nie mit URLs hantieren muss. Und der Publisher kann selbst feststellen, ob unter dieser URL eine Datei zu finden ist und ob diese vom erwarteten Typ ist, in dem Fall MP3. Das stammt aus einer Zeit, als MP3 noch nicht der Standard etabliert war und vor allem nicht auf allen Betriebssystemen abspielbar war. Lasst mich kurz ausholen. Man hat Audios in der Regel als MP3 und M4A angeboten. Und wenn man einmal dabei war, konnte man auch noch Ogg Vorbis und später Opus anbieten. Letzteres ist ein wirklich effizientes Format für sprachlastiges Audio, perfekt für Podcasts. Alle diese Formate müssen auf der Webseite angeboten werden, zum Download, aber auch im Webplayer. Irgendwann gab es immerhin das HTML-Audio-Element, wo man mehrere Formate angeben konnte und der Browser sucht sich das Format aus, das er abspielen möchte. Aber selbst das gab es ganz am Anfang noch nicht. Wir hatten damals Flash- und Silverlight-Module. Wer sowas noch kennt, lange ist es her. Jedenfalls helfen die Assets hier dem Publisher im Generieren der entsprechenden Code-Module und der Publisher weiß, welche Dateien vorhanden sind und wie die beschaffen sind. Aber auch heute, wenn man vielleicht sogar nur MP3 verwendet, ist das Asset-Konzept weiterhin hilfreich. Man kann zum Beispiel auch das Episodenbild als Asset definieren, das Transkript oder ein PDF, wenn man vielleicht regelmäßig sowas als Zusatzmaterial zum Download auf der Webseite anbietet. Und wenn nicht, dann kann man es ignorieren und es tut auch nicht weh. Aber gehen wir einmal zurück zur Episode. Zur Erinnerung, wir haben das Podcast-Setup abgeschlossen und können die MP3 zur Episode hochladen. So eine Episode hat aber auch noch einen Titel, ein Bild und weniger offensichtliche Metadaten. Das passiert im Episodenbildschirm. Der hat im letzten großen Release auch eine Generalüberholung bekommen, sowohl in der Benutzeroberfläche wie auch in der Technik. Dazu später mehr. Hier können die wichtigsten Daten eingegeben werden, Episodentitel, Nummer, Untertitel, Beschreibung und das Episodenbild. So kann die Episode im Grunde schon veröffentlicht werden. Aber wir haben schon immer viel Wert darauf gelegt, alle möglichen sinnvollen Metadaten anbieten zu können, die das Erlebnis des Podcasts verbessern. Allen voran natürlich die Kapitelmarken. Mittlerweile absoluter Standard, aber die vor allem deutsche Szene musste ja jahrelang sehr laut argumentieren, bis es wirklich bei allen durchgedrungen ist, dass das ein unverzichtbares Feature ist. Der Veröffentlichungsblogpost zu Overcast 2 damals hat hierzulande für viel Erheiterung gesorgt. Kapitel sind vollumfänglich unterstützt. Man kann sie aus externen Systemen importieren, exportieren und sogar direkt im Publisher verwalten. Sie werden im RSS-Feed über das Podlove Simple Chapters Format eingebunden, sodass Podcatcher sie auch schon anzeigen können, ohne die Audiodatei herunterladen zu müssen. Ein eher neues Thema sind die Transkripte. Die waren schon lange hilfreich, aber kaum jemand hatte welche, da nur händische Transkription brauchbare Ergebnisse lieferte, aber kaum jemand den Aufwand oder die Kosten investieren wollte. Automatische Transkription liefert mittlerweile sehr brauchbare Ergebnisse, sodass das Thema wieder aktuell ist. Wer da tiefer in den Stand der Werkzeuge eintauchen möchte, ich glaube, morgen hat Tim um 10 einen Workshop dazu. Transkripte sind vor allem genial, um Episoden und sogar gezielte Stellen in Episoden wiederzufinden. Unser Webplayer ermöglicht es, per Klick auf ein Wort im Transkript zur entsprechenden Stelle im Audio zu springen. Das ist Gold wert, wenn man eine bestimmte Stelle sucht. Auch hier bieten wir Import und Export an. Das Transkript wird ebenso im RSS-Feed verlinkt, sodass es Podcatchern zur Verfügung steht. Und da wir im Publisher auch die Mitwirkenden verwalten, können wir jeder Stimme einen Mitwirkenden zuweisen und haben so automatisch den korrekten Anzeigenamen und sogar Avatar zur Anzeige zur Verfügung. Das ist besonders bei Episoden mit vielen oder unbekannten Sprechern praktisch. Bleiben wir gleich bei den Mitwirkenden. Das ist ein Thema, das uns schon immer wichtig war. Alle Beteiligten eines Podcasts zu würdigen und auf der Webseite anzuzeigen. Man kann im Publisher leicht Personen anlegen und diese den Episoden zuweisen. Man kann auch einen Schritt weitergehen und Webseiten und Social Media Accounts einrichten, wenn man das möchte. Das erscheint dann automatisch bei jeder Person auf der Webseite. Nebenbei erhält man Statistiken, welche Person in wie vielen Episoden aktiv war. Je nach Podcast-Format kann das ganz spannend sein. Da wir hier die E-Mails der Personen haben, kann man auch einrichten, dass bei Veröffentlichung einer Episode alle Mitwirkenden eine Nachricht per E-Mail bekommen, dass die Episode veröffentlicht wurde. Das ist besonders bei Formaten mit Gästen praktisch, denn die möchte man wahrscheinlich ohnehin informieren. Und das ist wieder ein kleiner Schritt im Veröffentlichungsprozess, der automatisiert wurde und Zeit spart. Apropos Prozess und Automatisierung. Wer anfängt, sich mit Prozessen und Workflows zu beschäftigen, kommt an Auphonic nicht vorbei. Seit vielen Jahren sorgt Auphonic dafür, dass unsere Podcasts gut klingen und haben noch so manche verpatzte Aufnahme gerettet. Was für mich aus Publikationssicht aber spannend ist, sind die Automatisierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich einrichten, dass die fertigen Dateien auf ein SFTP-Verzeichnis geschoben werden und wenn es ein öffentliches Verzeichnis ist und ich das entsprechend im Publisher als Medienverzeichnis einrichte, muss ich meine fertigen Audiodateien nicht mehr im Publisher manuell hochladen. Wieder ein Arbeitsschritt gespart. Und so sieht die Integration derzeit im Publisher aus. Einmal eingerichtet erscheint diese Sektion auf der Episodenseite. Dort kann ich eine bestehende Auphonic-Produktion auswählen oder eine neue erstellen. Dazu wähle ich ein Preset aus. Das Preset muss man nur einmal in Auphonic konfigurieren. Da stellt man zum Beispiel ein, welche Ergebnisdateien Auphonic erzeugen soll, welche Algorithmen zum Einsatz kommen. Man kann Intro und Outro automatisch erzeugen und so weiter. Neu ist, dass wir jetzt auch Multitrack-Produktion unterstützen. Das sind Aufnahmen, wo jeder Sprecher auf seiner eigenen Tonspur aufgenommen wird. Dann kann man jetzt auch direkt im Publisher die Tracks anlegen, Sprecherdateien auswählen und die Produktion starten, ohne vom Publisher in das Auphonic-Interface wechseln zu müssen. Alle relevanten Metadaten, die man im Publisher eingegeben hat, werden auch zu Auphonic geschickt. Das ist wichtig, da zum Beispiel die MP3 auch Metadaten wie den Episodentitel und Kapitelmarken enthalten kann. Und wenn man die Integration auf diesem Weg nutzt, passiert das automatisch. Wieder kein manuelles Kopieren der Metadaten ist notwendig, alles automatisch. Automatisierung hat einen hohen Wert im Publisher. Ich denke, dass man mittlerweile sehr leicht und ohne große Einarbeitungszeit den Einstieg in den Publisher findet. Der Publisher hat viele Möglichkeiten in der Hinterhand, aber die kann man alle ignorieren, wenn man möchte. Automatisierung ist eine Abwägung. Man muss immer einmal initial Zeit und Lernaufwand investieren, um in Zukunft regelmäßig Zeit zu sparen. Auphonic eben war ein Beispiel, denn man kann zumindest Teile davon annäherungsweise auch mit freien Werkzeugen erledigen. Hin- und Herkopieren von Dateien, Aufbessern der Sprachqualität, Transkripterzeugung, Erzeugung verschiedener Dateiformate und so weiter. Aber wenn man das einmal von Hand gemacht hat, weiß, wie lange das dauert und wie fehleranfällig der Prozess ist, rentiert sich die Investition des Lernens und Einrichtens sehr schnell. Wenn wir hier das XKCD-Comic verfolgen und einen wöchentlichen Podcast annehmen mit einer Stunde Postproduktionszeit, dann darf man bis zu 10 Tage Lernarbeit investieren, damit es sich auf 5 Jahre gerechnet lohnt. Ich bin mir sicher, so viel Zeit ist nicht notwendig. Also vielleicht auch eine gute Stelle zu erwähnen, dass das hier keine Werbeveranstaltung für Auphonic ist. Das macht Georg heute später selbst um, ich glaube, 12.30 Uhr. Aber es veranschaulicht den Wert von Automatisierung. Ein weiteres Automatisierungsfeature sind Templates. Und damit begeben wir uns schon in eher nerdiges Gebiet mit steiler Lernkurve, aber vielen Möglichkeiten. Templates sind dynamische HTML-Dokumente, über die man auf alle Daten des Publishers programmatisch zugreifen kann. Hier sehen wir den Guide dazu in unserer Dokumentation unter docs.podlove.org. Und ob man sich damit beschäftigt oder nicht, jeder Publisher kommt mit einem Standard-Template für Episoden und das sieht so aus. Die obere Hälfte sagt, wenn wir uns nicht im RSS-Feed befinden, dann zeige den Webplayer an, denn dieses Snippet wird sowohl für die Webseite als auch den Content-Bereich im Feed verwendet. Aber den Webplayer brauchen wir nur auf der Webseite. Die untere Hälfte prüft, ob das Mitwirkenden-Modul aktiv ist und falls ja, werden die Mitwirkenden der Episode über einen WordPress-Shortcode ausgegeben. Tatsächlich sind alle Shortcodes, die der Publisher bereitstellt, über genau diese Template-Engine implementiert. Diese können in den Docs nachgeschlagen werden und wenn einem die Darstellung einer Komponente nicht ganz passt, ist der einfachste Weg, das Template zu kopieren, anzupassen und dann das eigene Template zu verwenden, anstatt dem Shortcode. Zugegeben, die Lernkurve ist hier, wenn man noch nie programmiert hat, sehr steil. Aber wenn man schon ein paar Vorkenntnisse und etwas Kreativität mitbringt, ist hier einfach sehr viel möglich. Eine weitere sehr mächtige Schnittstelle ist die REST API. Das ist eine maschinell steuerbare Schnittstelle für alle lesenden und schreibenden Aktionen, vom Anlegen oder Aktualisieren einer Episode bis hin zum Validieren einzelner Mediendateien. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir die Episodenseite grunderneuert haben, darauf möchte ich jetzt zurückkommen. In der Softwareentwicklung ist es oft so, dass die Technik sich den Teamstrukturen anpasst. Und da ich schon lange nicht mehr alleine unterwegs bin, bot sich hier eine Trennung von Frontend und Backend an. Konkret haben wir uns hier für Vue.js-Komponenten im Frontend entschieden und die Kommunikation mit dem Backend geschieht eben über diese REST API. Aus Entwicklungssicht ist diese Trennung bei mehreren Entwicklern angenehm, weil sich Arbeit leichter verteilen lässt und man tritt sich einfach insgesamt weniger auf die Füße. Aber die REST API als Nebenprodukt dieser Umstellung eröffnet viele Möglichkeiten für Softwareintegration und kleine private Skripte. Alles ist fernsteuerbar, ohne die WordPress-Oberfläche bedienen zu müssen. Das Erstellen von Episoden, Editieren einzelner Datenfelder oder komplexer Metadaten. Theoretisch könnte jedes Aufnahmeprogramm eine Episode im Podlove Publisher erstellen, Funktionen einbauen und dabei bereits alle Metadaten übertragen, die ihr vielleicht ohnehin schon dort eingetragen habt. Oder wenn das Programm selbst eine Schnittstelle habt, könnt ihr euch selbst einen kleinen Adapter programmieren. Oder man benutzt die API rein lesend als Quelle einer statisch generierten Podcast-Webseite. Podlovers.org, unser Podcast, wird genau so erzeugt. Das ist kein WordPress-Theme, sondern eine über die REST API statisch generierte Webseite. Auch für die REST API gibt es eine vollständige Dokumentation aller Endpunkte unter docs.podlove.org. Und wer das Thema spannend findet, dem empfehle ich den REST API Workshop heute um, ich glaube 14 Uhr, mit Dirk. Der hat einen großen Teil der API implementiert. Zurück zu einem entspannteren Thema, Downloadzahlen. Sobald die erste Episode veröffentlicht ist, kommt schnell die Frage auf, hat sie denn nun niemand gehört? Bei Podcasts hat sich etabliert, hier die Downloadzahlen als Maßstab zu wählen, denn das ist die einzige Metrik, die man wirklich zur Verfügung hat. Die Datei wird heruntergeladen vom Podcatcher oder auch direkt über die Webseite und damit ist die Datei beim Nutzer. Und was dann damit passiert, bekommt der Podcaster nicht mit. Wurde die Datei abgespielt? Wie lange? Wie oft? Weiß man nicht. Wir erfassen die Downloads pro Episode. In der Regel wird die Spalte ganz links interessant sein, die Gesamtdownloads. Aber wir erfassen auch die Downloads nach einem Tag, einer Woche und so weiter, was die Episodenperformance vergleichbar macht. Diese Werte nutzen wir, um so einen Episoden-Performance-Graph zu erzeugen, wo Ausreißer schnell zu erkennen sind und auch ein genereller Trend der Podcast-Beliebtheit. Außerdem gibt es globale Zahlen über alle Episoden hinweg in einem gewissen Zeitraum. Da gibt es auch einen Blick auf Podcast-Clients, Betriebssystem und Downloadquelle, also vor allem, ob der Aufruf aus dem Feed kommt oder von der Webseite. Ich bekam mal eine Mail, da wurde ich gefragt, was Podlove so an Nutzerdaten speichern würde. Das ist einfach beantwortet, gar nichts. Ich glaube nicht, das ist was, was er gemeint hat. Aber die Daten liegen ja beim Podcaster in der WordPress-Datenbank und nicht bei uns. Aber auch mit dem, was dort liegt, gehen wir vorsichtig um. Hier wird es wieder kurz technisch. Das Einzige, was hier spannend ist, ist die sogenannte Request-ID, eine Kombination aus der IP-Adresse des Downloads sowie des User-Agents, also das Programm, was den Download ausführt. Da steht sowas drin wie Firefox Version 42 auf macOS 15 oder Overcast Version 2 und so weiter. Wir brauchen diese ID, um doppelte Downloads oder Requests zu erkennen und aus den Downloads-Zahlen herauszurechnen. Denn je nach Client passieren immer mehrere Requests, aber es darf nur als ein einziger Download zählen. Und wir speichern diese Download-ID sofort als Hash von User-Agent und IP-Adresse, der nicht leicht zurückzurechnen ist. Aber es ist mit Brute Force trotzdem noch möglich, wenn man es darauf anlegt, da der User-Agent, der ein Teil des Hashes ist, bekannt ist. Zum Glück hat so eine Request-ID aber nur innerhalb eines Tages wirklich Relevanz. Das heißt, wir machen am Folgetag ein sogenanntes Rehashing der Request-ID mit einem Random Salt, der auch nicht gespeichert wird. So erhalten wir die Identität der Request-IDs, aber die IP-Adressen sind wirklich, wirklich nicht mehr aus den Daten herauszulesen. Das war sehr technisch, aber nochmal kurz. Wir sammeln nur sehr wenige Daten für die Download-Statistiken, aber mit den Daten, die wir benötigen, gehen wir achtsam um und anonymisieren sie, so gut es geht. Das Ganze ist natürlich noch detaillierter in der Dokumentation zu finden, wenn man das für GDPR-Zwecke auf seiner Webseite verlinken möchte. Wer Lust bekommen hat, den Publisher vielleicht einmal für seinen existierenden Podcast auszuprobieren, den möchte ich nochmal auf den zu Beginn gezeigten Assistenten lenken. Denn da kann man nicht nur den neuen Podcast anlegen, sondern auch einen bestehenden importieren. Dazu braucht man nun lediglich die URL zum RSS-Feed. Ups. Ist der valide, kommt man in genau die gleiche Ansicht wie bei der frischen Einrichtung, nur sind hier die Felder aus dem Feed bereits vorausgefüllt. Die kann man anpassen oder übernehmen und dann geht es auch schon weiter zu den Episoden. Man bekommt hier alle im Feed gefundenen Episoden angezeigt und kann einmal prüfen, ob das den erwarteten Daten entspricht. Sieht alles gut aus, kann der Import gestartet werden. Dann wird Episode für Episode in WordPress angelegt und mit Daten befüllt. Das führen wir hier bewusst sequenziell aus, damit hoffentlich auch WordPress-Instanzen auf günstigen Hosting-Angeboten nicht in die Knie gehen. Denn unser Backend hier ist zwar in Elixir geschrieben und es wäre ein leichtes, hier beliebig viele Episoden parallel anzulegen, aber es bringt natürlich wenig, wenn wir den WordPress-Server damit in die Knie zwingen. Zumal auch die Mediendateien aus dem Feed ins WordPress geladen werden, was je nach Podcast-Archivgröße einiges an Datentraffic erzeugen kann. Diese Episoden liegen dann als Entwurf vor und können nach Prüfung veröffentlicht werden. Wenn man tatsächlich einen echten Umzug durchführen möchte, fehlt dann nur noch die Weiterleitung des alten RSS-Feeds auf die neue URL im Publisher. Tada! Wir haben in der Implementierung des Assistenten ein technisches Experiment gewagt. Man sieht es ihm zwar nicht an, aber der läuft nicht im eigenen WordPress, sondern auf services.podlove.org. Darauf wird man tatsächlich auch vor Benutzung des Assistenten hingewiesen. Und wenn man möchte und es darauf anlegt, kann man den Service auch selbst hosten. Also auch dieser Service ist Open Source. Wie funktioniert das? Dass es aussieht, als wäre der Assistent im Publisher und dass der Service in das eigene WordPress schreiben kann. Der Assistent läuft in einem iframe. Dort werden die Authentifizierungsdaten zum WordPress übergeben, sodass der Assistenten-Service wiederum mit der WordPress-Instanz kommunizieren kann. Der Service hat eine Frontend- und eine Backend-Komponente. Alle relevanten Daten werden im Browser gespeichert, nicht auf unseren Servern. Ich würde behaupten, das ist fast egal, da der Assistent ohnehin nur mit öffentlichen Feed-Daten hantiert, aber es ist so eben datentechnisch so sauber wie möglich. Das Backend ist in Elixir geschrieben, weil wir Software wiederverwenden wollten, die vor einigen Jahren im Rahmen des Radiator-Projekts entstanden ist. Nämlich eine Bibliothek namens MetaLove, die sich auf das Parsen von Feeds spezialisiert hat. Und zwar nicht nur die Feeds, sondern auch das Auslesen von Metadaten aus der MP3-Datei. Denn es kann je nach verwendeten Werkzeugen durchaus sein, dass dort mehr drin steht als im Feed. Und so können wir auch das mit auslesen. Ich hatte kurz erwogen, wie ich das in WordPress und PHP umsetzen würde. Ganz kurz. Aber es gab zu viele offensichtliche potenzielle Probleme, besonders wenn man bei allem auch die günstigen Hoster mit bedenken muss. Da ist zum Beispiel schon die Ausführungszeit. Wenn ein PHP-Prozess länger als 30 Sekunden läuft, wird er häufig schlicht vom System beendet. Schlecht bei einem Importprozess mit potenziell hunderten Episoden. Könnte man natürlich aufstückeln in viele kleine sogenannte Jobs, aber dann bräuchte man ein Jobsystem, um auch diese zuverlässig alle abzuarbeiten. Solche Systeme gibt es natürlich und gehören zu Standardwerkzeugen in der Softwareentwicklung, aber nicht in WordPress. Ich könnte weitere Gründe nennen, aber es war letztlich eine gute Ausrede, mal eine Komponente komplett außerhalb von WordPress zu entwickeln. Alle schreibenden Operationen, also das eigentliche Importieren von Daten, was die Änderungen in WordPress schreibt, passieren auch über das Elixir Backend und natürlich die REST API der jeweiligen WordPress-Instanz. Der Assistent ist in der aktuell veröffentlichten Beta-Version testbar. Grundsätzlich geht alles, aber wir müssen noch einmal die Zeit finden, das Release final festzuzurren. Bis dahin, wer es ausprobieren möchte, macht's gerne und teilt uns mit, wie ihr es findet, ob es funktioniert und vor allem, wenn es nicht funktioniert. Nun, da der Assistent abgeschlossen ist, was werden wir als nächstes anpacken? Ein konkretes Ziel haben wir uns noch nicht gesetzt, aber ich kann euch einen Auszug an Themen geben, was uns umtreibt, und ihr könnt gerne eure Meinung dazu einbringen, was unbedingt als nächstes angegangen werden muss. Wir müssen weiter technische Altlasten loswerden. Wir haben bei der Episodenseite angefangen und müssen irgendwann auch den Rest des Publishers umstellen. Das heißt auch REST-APIs für die Einstellungen außerhalb der Episode bereitstellen, neue Benutzeroberflächen bauen und die alten ersetzen. Wahrscheinlich wenig spannend für euch, aber bei so einem alten Projekt nötig, sonst fällt uns irgendwann alles auf die Füße. Entweder weil es unmöglich wird, an einer wichtigen Stelle neue Features einzubauen, so wie es bei Auphonic der Fall war, was der eigentliche Grund war, die ganze Episodenseite neu zu bauen, weil einfach das Auphonic-Modul nicht mehr anpassbar war in der alten Technik. Oder weil eine neue gemeldete Sicherheitslücke in einer verwendeten Bibliothek nicht behoben werden kann, weil wir die Bibliothek nicht aktualisieren können, ohne dass die gesamte Software auseinanderfällt. Da sind wir teilweise schon, aber noch kurz davor. Ist noch nicht kritisch, aber es sieht schon dunkelorange aus an manchen Stellen. Es gibt in der Episode auch ein Shownotes-Modul, das habe ich heute gar nicht gezeigt. Das hatten wir bei der Episodenüberarbeitung bewusst ausgelassen, da hier viel Komplexität drin steckt und wir das Release nicht weiter aufschieben wollten. Auch das müssen wir irgendwann anpacken. Uns wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen. So, und jetzt müsst ihr einmal in euch gehen und eure Gemütslage bestimmen. Option 1. Du denkst, das ist doch genau, was ich brauche. Woher bekomme ich das? Dann gehe bitte direkt zu potlove.org. Da gibt es mehr Informationen zum Publisher und auch eine Download-Möglichkeit. Oder natürlich direkt in WordPress über das Plugin-Installationsmenü. Option 2. Du nutzt den Publisher bereits und denkst, Mensch, was würde ich nur tun ohne diese Software? Hoffentlich wird sie noch weiter aktiv gewartet und entwickelt. Dann geh bitte zu unserer Open Collective-Seite und wirf etwas in den Spendentopf. Oder noch besser, wenn der Publisher in deiner Firma eingesetzt wird, überzeuge dort jemanden, dass ein Spendenabo eine gute Idee ist und vielleicht günstiger, als dass es das Projekt irgendwann nicht mehr gibt und ihr dann zigtausend Euro investieren müsst, um in ein neues System umzusteigen. Option 3. Du bist nicht überzeugt und fragst dich, ob es nicht Alternativen gibt. Dann geh heute 14 Uhr in den Talk von Podigy und morgen 11.30 Uhr in den Talk von Castopod. Danke fürs Zuhören. Ich habe reichlich Zeit für Fragen gelassen. Es gab ja auch eine Anfrage auf Mastodon, ob ich vielleicht irgendwas zu diesem WordPress-Drama sagen soll. Ungerne, aber wenn ihr eine konkrete Frage dazu habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Oder auch zu anderen Themen.
Hallo, ich bin der Richard, ich komme aus Nürnberg. Ich arbeite bei einer Stadtverwaltung als IT-Leiter. Das Problem der Finanzierung von Software, das kommt immer wieder. Und ich habe Riesenprobleme. Software, die wir die ganze Zeit benutzen und die wirklich ganz wichtig ist für unseren Produktionsbetrieb, bei uns durch den Haushalt zu bringen. Und deswegen habe ich da jetzt ganz große Spock-Ohren bekommen, wie du da zum Schluss eben diese Unterstützungsgeschichte erzählt hast. Wenn ich Geld ausgeben will für meine Stadtverwaltung, werde ich immer gefragt, muss das sein? Öffentliche Mittel müssen sparsam eingesetzt werden und so weiter. Und wenn ich unbedingt will, dass jemand Geld von mir bekommt, dann habe ich bisher den Trick gemacht, mir einen sogenannten Support einzukaufen. Das heißt, ich habe dich dann, oder irgendjemand, ist ja egal, ich habe dich angesprochen und habe dir gesagt, kannst du mir bitte 10 Stunden Support berechnen für die Entwicklung deiner Software? Und habe es in Wirklichkeit natürlich nie abgerufen, denn der Support ist ja durch dich schon weitaus vorher erbracht worden. Das war der Trick, wie ich solche Ausgaben überhaupt durchbringe. Ich kann da absolut dazu stehen, aber es ist halt einfach ein Trick, um irgendwie die Finanzverwaltung auszutricksen und trotzdem dafür zu sorgen, dass solche Software weiterentwickelt wird. Das habe ich an verschiedenen Stellen gemacht, ist aber alles immer sehr fragwürdig. Und die eine Lösung, die mir dazu eingefallen ist, war, dass man sich irgendwie so eine sogenannte Lizenz kaufen könnte, weil das ist etwas, was ganz allgemein bekannt ist und was man auch jedem Finanzmenschen sagen kann, dass man sich eine Lizenz kauft. Und es könnte eine Art freiwillige Lizenz sein, wo man einfach etwas bekommt, wo ein Bösartiger jederzeit nachgenerieren könnte, aber das geht es gar nicht. Das heißt, irgendwo steht, wenn ich deine Software benutze, dabei, ich habe eine Lizenz gekauft oder eine Support-Lizenz oder wie man das auch immer nennen will, dass es halt möglichst offiziell sich anhört. Das ist ein Problem, das gibt es bei ganz vielen Open-Source-Projekten. Wir sind immer wieder damit konfrontiert. Die Leute jammern rum, die Entwickler fangen an, eine Software zu entwickeln. Es geht sehr viel Zeit in die ganze Geschichte rein. Es müssen irgendwelche Reisekosten bezahlt werden, Server, Fortbildungsmaterial, irgendwas in der Art. Und es ist nie Geld da. Aber die Firmen, die die Software benutzen, die können euch kein Geld geben, wenn es kein anständiges Modell gibt, was sich mal jemand überlegt, wie man euch halt Geld zuwandern lassen muss. Und Geld fließt in einer Firma immer dadurch, dass man eine Rechnung bekommt und diese Rechnung dann halt bezahlt. Das wollte ich einmal an der Stelle sagen. Es betrifft ganz, ganz viele Projekte. Wenn wir uns da keine Gedanken drüber machen, dann werden wir immer kostenlos Software für andere Leute entwickeln, die da auch wirklich richtig gut Geld damit verdienen. Und ein Beispiel ist die Nextcloud, die bei allen bayerischen Verwaltungen kostenlos eingesetzt wird und niemand zahlt dafür Geld. Beispiele sind die AKDB, Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, die viel, viel freie Software einsetzt und nicht einen Cent irgendwohin überweist. Und das hat mit diesen Strukturen das zu tun. Es ist nicht nur der böse Wille der Leute, die diese Software benutzen. Freie Software ist nicht kostenlos. Freie Software kostet Geld, es kostet Zeit der Entwickler und wir können die Leute berücksichtigen, die halt einfach kein Geld haben. Wenn die das selber sagen, ist es schon okay, aber wenn ich euch Geld geben will, dann müssen wir irgendwann einen guten Weg finden. Danke.
Also ich stelle auch gerne jedem, der es möchte, meine Beratungsleistung in Rechnung. Aber ich verstehe den Einwand, es muss einen klaren Weg geben, einen einfachen Weg. Also ich denke, dass wir genug Aufmerksamkeit und durch die Spenden haben, um zumindest nicht im kleinen Detail an Kosten hängen zu bleiben. Also wir haben auf unserer Open Collective-Seite dankbarerweise genug Spenden, um nicht über kleine Ausgaben nachdenken zu können. Aber wir könnten jetzt nicht einen Entwickler Vollzeit davon finanzieren, davon sind wir sehr weit entfernt. Aber wir nagen hier zumindest nicht am Hungertuch. Oder das Projekt ist erstmal nicht gefährdet auf absehbare Zeit. Weitere Fragen? Anmerkungen?
Kannst du was zur WordPress-Geschichte erzählen?
Habe ich nicht gehört, du stehst nicht am Mikrofon.
Ich war gerade kurz, aber ich habe viele Kunden, die machen Typo 3.
Mein Beileid.
Und die stehen immer mal so wieder vor der Idee, so hey, ich will so einen Podcast machen. Und dann stehe ich da mal so, ja, es gibt hier so ein voll geiles WordPress-Plugin und so, aber wir haben Typo 3. Und dann habe ich mal so überlegt, meinst du, man könnte das so ein bisschen adaptieren? Oder ist der Publisher schon zu groß gewachsen, um zu sagen, ich kann da Teile raus einfach nehmen, das in Typo 3 reinschmeißen und das funktioniert?
Also das ganze System zu übernehmen ist natürlich schwierig, ist sehr groß, sehr gewachsen und so weiter. Aber eigentlich, also der Kern, um einen Podcast mit was auch immer für ein System zu publizieren, ist nicht schwierig. Du musst einfach schauen, wo dein Fokus liegt, welche Daten, Metadaten dir wichtig sind. So ein Feed zu generieren ist kein Hexenwerk, ja, sobald die Daten einmal in der Datenbank rumliegen. Und auch die Verwaltung von diesen Standard-Episoden und Podcast-Metadaten ist simpel. Eher, ja. Bei uns ist es hier eher die Komplexität, die Fülle an Metadaten, dass wir auch Analytics mit anbieten und so weiter, das ist so alles in einem, das macht es komplex und natürlich das über die Jahre gewachsene und ja. Technik war und wie auch immer. Aber wenn du wirklich sagst, wir wollen jetzt einfach nur mal einen Podcast veröffentlichen und guckst wirklich, was ist das Minimum, was man dazu an Daten verwalten muss, das ist ganz wenig, das ist machbar. Auch in Hypo 3.
Dann starte ich damit den Aufruf, falls noch wer diesen Schmerz hat, lasst uns darüber reden. Vielen Dank.
Hi. Könntest du noch ein bisschen, also ihr hattet ja dieses Radiator-Projekt damals und habt jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, wie ihr zukünftig vielleicht auch von WordPress unabhängiger werdet. Könnt ihr das kurz aufskizzieren, was ihr als Team da so vorhabt oder was euer aktueller Plan ist, wie die Gesamtarchitekturvision hier aussehen soll?
Ja, also wir hatten vor ein paar Jahren mal ein größeres Projekt gestartet, nämlich quasi ein Podcast-Hosting-System from scratch in Elixir zu implementieren. Sind damit relativ weit gekommen, aber dann ist das Projekt auch wieder eingeschlafen. Das Projekt liegt auf erstmal auf Eis, daran arbeitet seit Jahren niemand. Wir gucken mal, dass wir Teile davon wiederverwenden können, wie jetzt hier zum Beispiel dieses MetaLove, was wir eben zum Datenparsing verwenden. Und es gibt auch gerade seit ein paar Monaten ein anderes Projekt, was noch nicht so ganz den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat aus Gründen,
Entwicklung ist. Ich glaube, da gibt es auch eine Session dazu.
Bitte?
Da gibt es eine Session dazu.
Da gibt es eine Session dazu. Dazu habe ich mir die Zeit nicht notiert. Weißt du es vielleicht gerade? Es gibt eine Workshop-Session dazu. Irgendwas mit Sendungsplanung steht da drin. Also wer dazu mehr hören möchte und was aus dem Radiator konzeptionell geworden ist, der sollte dort vorbeischauen.
Genau, aber ihr habt jetzt mit podlove.org, also dieser Webseite für euren eigenen Podcast, ja auch schon ein bisschen Prototyp geliefert, wie es in Zukunft laufen könnte, wenn einfach nur eine API da ist, ja, dass das WordPress nicht mehr nach außen zugänglich ist. Klar, du hast dieses Feed-Proxy, das du, glaube ich, auch immer noch in der in der Private-Beta hast oder sowas. Das spielt ja alles irgendwie zusammen, oder?
Ja, genau, noch ein experimentelles Projekt von mir, plus.podlove.org. Da habe ich wirklich ein ganz externes System gebaut für ein Feed-Proxy, um eben ein konkretes Problem auch vom Skalieren von Podcasts zu lösen, nämlich dass die Requests auf den Feed häufig schon WordPress-Instanzen in Probleme bringen, weil der Teil einfach sehr oft abgerufen wird und häufig auch zum gleichen Zeitpunkt von gewissen Clients und das von WordPress nicht sonderlich effizient ausgeliefert werden kann. Und eine Lösung dafür ist ein Feed-Proxy, nämlich ein anderes System, was sich nur darauf spezialisiert, den Feed auszuliefern. Dafür gibt es dieses plus.podlove.org. Da wollte ich mal einen Dienst draus machen, der öffentlich verfügbar ist, auch wieder ein eingeschlafenes Projekt. Wir nutzen es tatsächlich, also es funktioniert und läuft für unseren eigenen Podlovers Podcast. Aber da fehlt mir auch wieder die Zeit, das mal fertig zu schnüren und wirklich benutzbar zu machen. Aber wer Interesse daran hat, wer zum Beispiel Probleme mit Feeds-Zugriffen hat, darf mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich richte da gerne per Hand Accounts ein. Dann kann man das mal ausprobieren.
Genau, und die Session, die wir vorhin gesucht haben, heute 20.30 Uhr in Raum 4, Sendungsplan oder kollaborative Sendungsplanung. Genau, letzter Slot.
Jo, danke zum Aussuchen.
Du hast vorhin das Problem der billigen Hoster angesprochen, die halt irgendwelche Einschränkungen haben. Wir müssen ja zum Schluss irgendwie diese MP3, AAC-Dateien, irgendwas in der Art auf den WordPress-Server draufbringen. Und auch der Upload, wenn irgendein spezialisiertes Elixir-System im Hintergrund das macht, dauert ja dann doch vielleicht länger als 30 Sekunden. Wie wird denn das eigentlich gemacht?
Ich denke nicht, dass der Download einer einzigen MP3-Datei länger als 30 Sekunden dauert. Also das würde mich wundern.
Okay.
Was ist denn eigentlich mit WordPress?
Ein was?
Was ist eigentlich mit WordPress? Was nur angedeutet.
Na gut. Wo fange ich an? Es ist ein unangenehmes Thema, weil man möchte ja einfach nur irgendwie schöne Software bauen und die unter die Menschen bringen, damit die ihre Audioinhalte unter die Menschen bringen, die ihnen wichtig sind. Aber wir hängen jetzt eben in diesem WordPress-Ökosystem und da muss man vielleicht auch ein bisschen beobachten, was dort passiert. Und da gibt es gerade noch auf einer ganz anderen Flugebene als jetzt bei uns im Plugin-Bereich, aber einen großen Rechtsstreit zwischen WordPress oder sagen wir zwischen Matt Meinweg, dem Kopf von WordPress und WP Engine. Also offiziell stört Matt Meinweg sich daran, dass WP Engine sehr viel Geld, also WP Engine ist ein WordPress-Hoster, sehr viel Geld mit WordPress verdient, ohne wirklich was zurückzugeben. Was man auf einer ethischen, moralischen Ebene verstehen kann, aber wirklich eine Rechtsgrundlage dazu hat er meines Erachtens nicht, weil das Ganze ist GPL und das ist ja Sinn von Open Source, dass und wenn man das mit der entsprechenden Lizenz versieht, dass es jeder verwenden kann und damit machen kann, was er mag. Also bei GPL ist nicht ganz machen kann, was er mag, aber nah dran. Möchte ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und das fing damit an, dass er mit unglücklicher Wortwahl, also war sicherlich sehr bewusst von ihm gewählt, aber er hat WP Engine als Cancer for WordPress bezeichnet, wodurch natürlich die Gemüter sofort erhitzt wurden. Das Ganze weitete sich dann noch weiter auf Markenrechtsgeschichten, dass er sagt, dieses mit dem WP da, das dürfte eigentlich nicht machen, was schwierig wäre, wenn er jetzt wirklich einen Rechtsstreit gewinnt, der sagt, dass WP zu WordPress gehört und nicht verwendet werden darf, weil wie viele Hoster oder Plugins gibt es, die WP im Namen haben, weil das eigentlich explizit dazu also ausgenommen ist von diesem Markenrechtsdings. Also die haben sich natürlich einiges an Marken geschützt. Man darf eben wirklich keinen WordPress im Namen haben, klar, um keine Verwechslungen da zu haben. Aber WP war eigentlich immer, kannst du machen. Jetzt überlegt er sich es gerade anders und es gibt Rechtsstreit, ganz viel hin und her zwischen diesen zwei großen. Dann hat er irgendwann, also Matt Meinweg, das Plugin-Verzeichnis für alle WP Engine-Kunden abgedreht, weil also auch WP Engine benutzt das. Also das Plugin-Verzeichnis ist eine öffentliche Infrastruktur, wo sich alle WordPress-Kunden die Plugins holen und auch Updates. War zumindest in jedermanns Auffassung öffentliche Infrastruktur. Und jetzt auf einmal hieß es, ja, aber ihr nicht, weil ihr seid doof. Gab einfach sehr viel hin und her und wurde auch sehr klar, wie viel Macht eine Person hat. Also es gibt ja eigentlich WordPress.org, dann die WordPress Foundation und Automattic. Automattic ist so der kommerzielle Zweig von WordPress. Aber Matt Meinweg ist eigentlich der Kopf von allen dreien und alle drei sollten eigentlich unabhängig voneinander sein. Schwierig. Und man muss jetzt einfach schauen, was dieser große Kampf zwischen zwei Giganten so für Auswirkungen auf den Rest des Ökosystems hat. Gibt es erstmal so ganz schnelle Auswirkungen, nämlich dass bei Automattic mittlerweile sind es, glaube ich, 10% der Mitarbeiter gegangen sind. Also es wurde ihnen nahegelegt, dass wenn sie nicht Matts Meinung sind, dass sie doch gehen sollen, mit so ein bisschen Taschengeld in die Hand gedrückt. Das gab sogar zwei Runden. In der ersten Runde sind irgendwie 6% gegangen und dann war es aber scheinbar noch nicht genug und dann hat er noch eine zweite Runde gestartet und damit nochmal mehr gehen. Es ist etwas ugly und auch so Core-Maintainer, die in den sehr aktiv sind in den Channeln und einfach kritische Fragen stellen, ja, also wirklich gut gemeint und einfach Verständnisfragen stellen wollen, werden einfach gesperrt, werden von den Twitter-Accounts geblockt. Das ist relativ unschön, was da gerade passiert und wie noch unklar, wie es ausgehen wird und was es für insgesamt für Konsequenzen auf das WordPress-Ökosystem bis runter zu den Nutzerinnen haben wird. Also Ich weiß nicht, was es konkret für Auswirkungen haben wird. Ich kann jetzt nicht sagen, geht, wenn ihr was Neues anfangt, geht auf keinen Fall zu WordPress und nehmt auf keinen Fall den Publisher. Vielleicht drängt sich es irgendwie wieder ein. Und wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, dann kann ich die noch nicht absehen. Das ist der Grund, weshalb ich es jetzt noch nicht angesprochen habe, im offiziellen Teil, weil ich keinen konkreten Bezug zum Publisher herstellen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst damit rechnen, dass es WordPress übermorgen nicht mehr gibt, weil das glaube ich nicht. Also es wird irgendwelche großen Veränderungen geben, das ist sehr wahrscheinlich, aber welche das sind, wird sich in den nächsten Monaten oder Jahren zeigen. Keine Ahnung, so ein US-Rechtsstreit, der kann sich ja auch mal ein bisschen hinziehen. Ja. Ich sehe noch Bewegung.
Ja, ich habe noch zwei Fragen oder zwei Anmerkungen zu den Sachen, die eben schon gefragt wurden. Und zwar das erste ist, die Typo3-Integration, könnte man die nicht mit der API bauen, die ihr als Podlove-Publisher zur Verfügung stellt?
Ja, gibt sogar zwei Varianten. Man könnte sogar versuchen, das Migrationstool so umzubauen, dass es auch mit Typo3 sprechen kann. Weil das ist ja auch ein Standalone-Ding. Ja, oder die REST API selbst. Ja, gibt verschiedene Wege, aber man kann Dinge automatisieren, sobald es erstmal Datenstrukturen im Typo 3 oder was auch immer in einem anderen System gibt. Ja.
Das Zweite ist, du hast angesprochen, dass der Feed tatsächlich, wenn er viel abgerufen wird, die WordPress-Instanz quasi lahmlegen kann. Wird der nicht gecached irgendwie, sodass der einfach statisch nur da liegt und geupdatet wird? Oder?
Nun ja, also es gibt, also WordPress von sich aus cached erstmal nicht wirklich viel. Es gibt Caching-Plugins, verschiedene, die in der Regel auch eingesetzt werden und die können auch den Feed cachen, aber dann geht meist irgendwas anderes kaputt. Also der Feed aktualisiert sich dann nicht mehr oder zu unregelmäßig, nicht verlässlich genug oder nicht schnell genug, weil man möchte ja, dass wenn man auf Publish klickt, dass dann auch in absehbarer Zeit das Ganze irgendwo ankommt. Das gab irgendwie immer nur Probleme. Und selbst wenn man diese Caching-Plugins benutzt, oder es ist zumindest häufig so, dass trotzdem nochmal zumindest kurz, weil das ja trotzdem über das Routing von WordPress geht, in jedem Request WordPress einmal aufwacht. Ach so, Feed, ja, kenne ich da lang. Also es muss trotzdem der gesamte WordPress-Stack geladen werden, obwohl nur eine Datei ausgeliefert wird. Also es gibt natürlich Umwege. Ich kann jetzt mir einen Cronjob nehmen und den Feed abrufen minütlich und irgendwo anders hinlegen, den einfach rausschreiben und dann sagen, das ist der Feed. Aber das ist halt wieder schon ein bisschen frickelig, was nicht jeder kann und was ein bisschen Technik erfordert. Aber um die Frage zu beantworten, nein, das geht nicht von Haus aus und das ist total doof. Und deswegen habe ich da ein extra System hingestellt, um das Problem zu lösen. Ja.
Okay, danke.
So, ich glaube, eine Frage könnte man noch. Sonst nehme ich die Zeit auch gerne, um mich weiter auf den Webplayer-Talk vorzubereiten, denn Alex ist heute entschuldigt nicht da. Ich habe keine Ahnung vom Webplayer, aber vermutlich mehr als ihr. Deswegen werde ich mich im nächsten Talk mal durch die Slides klicken und mal schauen, was mir dazu einfällt. Danke.